Ja, ein bisschen chaotisch heute. Ich habe auch voll vergessen, dass heute mein Geburtstag ist. Ist mir so während der Vorbereitung irgendwie eingefallen, wo die Termine dann kamen, dann so, Moment, da habe ich in den Kalender nichts eingetragen. Und dann so bei der Vorbereitung, oh ja, mein Geburtstag trage ich nie im Kalender ein. Sollte man eigentlich wissen. Aber macht ja nichts. War jetzt nur, genau, da hatte der Thomas dann gestern mich noch gefragt, ja, kannst du die Technik machen? Ist nämlich keiner da, ist nämlich noch alle im Urlaub. Ist so, ja, wird schon alles irgendwie funktionieren, deswegen ist heute alles ein bisschen holprig und spontan. Aber ich freue mich trotzdem jetzt nochmal hier vorne zu stehen und nochmal über das Thema Ewigkeit zu sprechen. Ich hatte letztes Mal schon ein bisschen darüber erzählt und der Fokus war eher darauf gelegt, diese drei Welten ins Gleichgewicht zu bringen. Es gibt einmal die Welt, auf der wir leben. Dann gibt es die geistige Welt, durch die wir durch den Heiligen Geist Anteil haben. Und dann gibt es einmal die ewige zukünftige Welt. Der Fokus war da eher auf diese Welt gerichtet, dass wir oft eher auf diese Welt ausgerichtet sind. Wir leben in dieser Welt und lassen uns halt sehr oft, sage ich es mal, von den Sorgen und Problemen sehr vereinnehmen. Heute soll es aber um die ewige jenseitige Welt gehen. Das war letztes Mal ein bisschen zu kurz und dann dachte ich so, ach komm, mach einfach noch einen zweiten Teil, um uns halt mal diese ewige Welt anzugucken, wie die aussehen wird. Und es ist schon irgendwie erstaunlich, dass wir so wenig darüber reden. Also Mond und Mars wird häufiger in der Presse erwähnt als der Himmel, obwohl der Himmel wirklich ja von einzigartiger Bedeutung ist. Und wenn wir unseren Fokus neu ausrichten auf den Himmel, dann wird sich unser ganzes Leben auf wundersame Weise einfach auch neu ordnen. Ja, spielt der Himmel wirklich hier und jetzt im 21. Jahrhundert irgendeine Rolle auf dieser Erde? Ja, wenig, ne? Wenn man sich jetzt so die Gemeinden anguckt, da sind andere Themen halt eher im Vordergrund, wie zum Beispiel, wie man als Christ glücklicher leben kann. Heilung soll am besten hier und jetzt passieren. Oder wie kriegen wir größere irdische Segnungen und Erfüllung in diesem Leben? Das sind eher Fragen, die uns bewegen. Auch bei einer Anbetung. Anbetung muss unseren Geist anregen. Die Predigten müssen uns unterhalten. Aber wenn eine Gemeinde, sage ich jetzt mal, nur auf diese Punkte halt aussieht, dann ist es halt dann eher auf diese Welt gerichtet. Sie versucht dann halt eher die Sehnsüchtigen und Bedürfnisse hier auf dieser Welt zu stillen. Aber sie sollte den Fokus auch auf die Ewigkeit haben. Weil wenn wir uns nur auf diese Welt, sage ich jetzt mal, konzentrieren, dann wird unser Ich immer in den Vordergrund stehen und um das unser ganzes Universum kreist. Ja, wir müssen langsam mal anfangen zu verstehen, dass die Welt nicht unser wirkliches Zuhause ist. Ich denke mal, ein paar von uns haben Jüngerschaftskurse gemacht. Ich habe auf jeden Fall damals einen gemacht, diese Vertikalkurse, sage ich jetzt mal, zum Beispiel von Andreas Fett, die waren immer sehr gut. Aber wenn man so zurückblickt, generell bei den Kursen, dann wird eher selten die Realität des Himmels dort gelehrt. Also es wird halt eher die Vergebung in den Mittelpunkt gerückt und die ist auch gut und richtig, ne, dass Gott uns vergeben hat, dass wir jetzt, sage ich mal, ein neues Leben haben. Und es geht halt eher auch darum, wie wir vom Heiligen Geist geführtes Leben führen sollen. Ne, dass dem Herrn vertraut ist und dass wir Gott gehorsam sind, das sind eher so die Themen. Aber sag ich jetzt mal, die Tatsache, dass wir bereits jetzt schon zum Himmel gehören und auf dem Weg dorthin sind, wird sie eher selten gelehrt. Aber genau das ist es, was dem Heiligungsprozess überhaupt Gewicht, Bedeutung und Motivation gibt. Aus diesem Grund ruft uns die Bibel ja auch auf, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Das steht in Kolosser 3, Vers 2. Und wenn man sich jetzt mal so die frühen Christen in der Bibel anguckt, die trieben so eine starke geistliche Revolution voran, die die ganze westliche Welt jahrzehntelang formte. Sie waren sich direkt bewusst, dass der Himmel ihr Zuhause ist. Und sie waren deswegen auch gewillt, Leiden zu ertragen, mit anderen zu teilen und bedingungslos zu lieben. Und ihre Treue, die beruhte nicht auf der Erwartung irgendeiner irdischen Belohnung. Ganz im Gegenteil. Sie machten sich nichts aus dem Besitz und sie waren sogar bereit zu sterben, sogar auf brutalste Weise gefoltert zu werden. Wir wissen, 11 von den 12 Jüngern, die wurden alle gefoltert, die sind keinen natürlichen Todes gestorben. Und auch die ersten Christen, die hat man in den römischen Arenen zum Sterben hineingeworfen. Dort wurden sie von Tieren zerrissen oder von Gladiatoren abgeschlachtet, gekreuzigt, verbrannt, alles Mögliche. Und das haben sie bereitwillig auf sich genommen. Nämlich durch ihr Leben brachten sie zum Ausdruck, dass die Drohungen dieser vergänglichen Welt ihnen überhaupt nichts anhaben konnten. Sie hatten den Fokus auf etwas Höheres gerichtet. Das war das Vermächtnis der frühen Gemeinde und es wäre doch echt schön, wenn das auch unseres wäre. Aber bei uns sieht es leider halt ganz anders aus. Unsere Generation hält zwar den Himmel für real, es steht ja viel in der Bibel halt darüber, aber was hat das für eine Bedeutung für uns? Wir haben seine wahre Bedeutung vielleicht etwas aus den Augen verloren. Und diese große Kluft zwischen dieser Welt und der zukünftigen Welt, zwischen jetzt und dann, das hat uns davon überzeugt, dass irdische keinen himmlischen Wert haben und auch umgekehrt. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es ist doch eher so, als hätte Gott uns das Feld der Ewigkeit zu einem hohen Preis erkauft, aber wir sind nicht bereit zu säen, zu pflügen und darin Wurzeln zu schlagen. Ja, was würde es uns kosten, unsere Herzen im Himmel zu verwurzeln? Und wie können wir wissen, dass der Himmel wirklich unser ewiges Zuhause ist? Wie können wir unser Wissen, dass der Himmel real ist, in unserem Leben umsetzen? Und wie können wir, sage ich es mal, die Mächte der Hölle einschüchtern und wirklich zu einer schrecklichen Armee werden, die in der Ewigkeit verwurzelt ist? Wir können auf diese Fragen antworten, wir hoffen doch. Nämlich, wenn wir unsere Perspektive neu ausrichten, von der Erde hin zum Himmel, diese Ausrichtung, die kann am besten in ein Wort zusammengefasst werden, das die Bibel gebraucht, wenn sie vom Himmel spricht. Und das ist das Wort Hoffnung. Was bedeutet Hoffnung für uns heute? Es ist ja schon etwas, was wir uns wünschen und aber auch in einem gewissen Maße auch erwarten. Und es ist ein Gefühl, dass das, was man sich gerade wünscht, auch eintreffen wird. Es ist also ein von Erwartung getragener Wunsch. Aber diese Erwartung, die muss nicht zwangsläufig auf der Realität basieren. Zum Beispiel könnte ich als Leverkusen-Fan sagen, nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall die Meisterschaft holen. Die Bayern lassen wir weit hinter uns. So, die Realität wird anders aussehen. Wir können froh sein, wenn wir unter den ersten 5 landen. Ja, auf jeden Fall vor Köln. Es hat dann wenig mit der Realität zu tun. Oder wir können im Urlaub sagen, ich hoffe, heute wird das Wetter gut. So, wir können die Realität aber nicht beeinflussen. Wenn es regnet, dann regnet es. Wir haben es in Kanada erlebt. Da waren die Wettervorhersagen überall in den Apps unterschiedlich. Und wir hatten dann sehr oft Regen, obwohl 30 Grad und Sonnenschein angesagt wurden. Wir können die Realität einfach nicht beeinflussen. Biblische Hoffnungen sind aber immer in der Realität gegründet, in einem treuen Gott, dessen Verheißungen sicher sind. Und wenn wir auf die zukünftige Welt hoffen, auf einen Himmel, dann setzen wir unsere Hoffnung auf eine Realität, die bereits bestätigt wurde. Nämlich Jesus verbrachte 40 Tage in seinem Auferstehungsleib auf der Erde. Er ist gestorben, er ist begraben worden. Und im Himmel, war er kurz im Himmel, hat dort einen neuen Körper bekommen, ist für 40 Tage zurück auf die Erde gekommen. Und die Engel aus der jenseitigen Welt, die verkündeten uns, dass er zurückkommen werde, um uns zu sich in den Himmel zu holen, in unser Zuhause. Und die Hoffnung auf die Ewigkeit, die ist in der Realität eines leeren Grabes. Und in dem verwurzelt, was auch der Apostel den Apostel Johannes in Visionen sehen durfte, die uns in dem Buch der Offenbarung überliefert sind. Und diese Hoffnung, die beruht auch auf dem Verständnis, dass der Erlösungsprozess, der mit der Kreuzigung in Gang gesetzt wurde, auch beenden wird. Die biblische Hoffnung ist unsere nach vorne ausgerichtete Lebensperspektive. Und sie ist auch auf eine zukünftige Realität gebaut, die wir durch den Glauben in Anspruch nehmen. In Hebräer 11, Vers 1 sagt, dass der Glaube eine Verwirklichung dessen ist, was man hofft. Und wir setzen auf unsere Hoffnung auf ein bestimmtes zukünftiges Ereignis, das so faszinierend ist, dass es unsere ganze Wahrnehmung des Lebens prägt und dabei auch unser Verhalten radikal verändert. Es ist eine aufregende und lebendige Hoffnung, die wir haben. Und die besteht aus der Vergewisserung, dass halt Jesus einmal wiederkommen wird, um uns nach Hause zu holen, unser endgültiges und erfüllendes Zuhause. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 24 und 25, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Paulus zufolge erzeugt die Hoffnung auf die Realität des Himmels in uns ein erwartungsvolles Ausharren. Ausharren, standhaft sein, bis zum Ende durchhalten. Und dieses Ausharren, das wird weder getrübt, noch nimmt es ab, sondern dieses Ausharren, das trägt uns durch die schwierigsten Lebenssituationen hindurch. Und Petrus, der bricht richtig in Jubel aus, wenn er von dieser Hoffnung spricht. Er sagt in 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ja, bei diesem Text ist zu beachten, dass Paulus anerkennt, dass unsere Hoffnung nicht nur nicht statisch ist oder allein auf unseren Verstand beruht, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung. Und es ist auch eine Hoffnung, die uns auch in schweren Zeiten jubeln lässt. Das lesen wir nämlich in Vers 6, ein Vers weiter. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Selbst wenn es auf dieser Seite etwas rau zugehen sollte und wir in wirkliche Bedrängnis kommen sollten, dann können wir uns doch inmitten dieser Versuchungen freuen, weil auf der anderen Seite etwas Wunderbares auf uns wartet. Wir müssen immer einen Schritt weiter denken. Ich kenne das von mir selber. Oft bin ich dann in meinem Problem dann scheinbar halt alleine und bin nur den Fokus auf diese Erde gerichtet und mache Gott Vorwürfe, wie ich in diese Situation überhaupt kommen sollte. Und oftmals vergesse ich, dass es nur etwas vorübergehend ist. Es ist eine Sekunde im Vergleich zu der Ewigkeit, die wir im Himmel verbringen werden. Und das ähnelt auch der Perspektive unseres Herrn, der um der vor ihm liegenden Freude willen, das steht in Hebräer 12, Vers 2, sogar das Kreuz auf sich nahm. Und das biblische Wort Hoffnung, das ist von der griechischen Wortwurzel hergeleitet, das Vertrauen bedeutet. Unsere Hoffnung auf den Himmel ist halt nicht nur in der Realität gegründet, sondern sie vertraut auch vollkommen Gott, dass er sein Wort hält. Aber damit ist sicherlich kein blindes Vertrauen gemeint, ne, wie wir damals von Kumpels oder so, sag ich jetzt mal, veräppelt wurden und sagen, ja, da passiert nichts, weil du den Berg runterrennst, hast du es halt trotzdem gemacht. Und andersrum natürlich auch. Die Bibel meint wahres Vertrauen. In Epheser 1, Vers 3, 13 heißt es, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Ja, immer wenn wir das Drängen des Heiligen Geistes in uns spüren oder, sag ich jetzt mal, seine Gegenwart in uns aufnehmen, dann werden wir an Gottes Zusicherung erinnert, dass wir es bis nach Hause schaffen. Gott hat uns einen Teil von sich in uns hineingelegt durch den Heiligen Geist und der sagt uns, ihr schafft es bis nach Hause. Ihr werdet dort willkommen geheißen werden. Und so verwundert es auch nicht, dass Christus auch seinen traumatisierten Jüngern zuversichtlich sagen konnte, lasst euch durch nichts in euren Glauben erschüttern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das steht in Johannes 14, Vers 1 bis 3. Kurz nachdem die Jünger erfahren hatten, dass Jesus gehen würde, hat er diese Verse ihnen gesagt. Ja, was ist die Fülle dieser Hoffnung? Im biblischen Sinne richtet die Hoffnung somit unsere Aufmerksamkeit halt auf den Tag hin, an dem der Himmel einmal uns gehören wird und wir tatsächlich dort sein werden. Und diese Hoffnung, die ist unsere Verbindung zu einer größeren und besseren Welt. Wir leben auf einem kleinen Planeten. Wie viele Planeten gibt es halt noch? Man weiß es, glaube ich, immer noch nicht halt genau. Es ist etwas, was über unseren Verstand hinausgeht. Die Hoffnung, die ist auch die Schnur, die unser Leben vorwärts und nach oben zieht. Und das Coole dabei ist, wir sind für diese Hoffnung geboren worden. Das ist unsere Bestimmung. Sie ist der innere Antrieb in unseren Herzen zu etwas, das etwas über den Augenblick und über uns selbst hinausgeht. Die Hoffnung, das ist die Sehnsucht unserer Seele nach dem Himmel. Aber andersrum ist es leider halt auch so, wenn unsere Hoffnung allein auf irdische Dinge gerichtet ist, dann verblasst das, worauf wir gehofft haben, schnell zu einer Erinnerung. Es ist meistens halb so aufregend, wie wir erwartet haben. Wenn wir mal ehrlich sind, es ist doch eher so, dass in Wirklichkeit das Warten auf ein Ereignis viel aufregender ist, als das Ereignis dann halt selbst. Und wir fangen schnell an, wieder nach etwas Neuem zu suchen. Zum Beispiel bei mir sind es vielleicht Achterbahnen. Ich gehe sehr gerne auf Achterbahnen. Es gibt keine, die zu hoch oder zu schnell ist. Und wenn es heißt, in diesem Park gibt es eine neue Achterbahn, zack, sofort hinfahren. Die Fahrzeit ist egal. Und dann fährst du dir 5, 7 Mal und denkst so, für Kinder war sie ganz nett, könnte schon was höher und schneller sein. Und man versucht wieder, wo gibt's was Größeres? Na, man ist halt nie wirklich zufrieden oder ein neues Auto ist dann auch nach einem Monat irgendwann langweilig. Und so will ich, sage ich es mal, es gibt einfach geringere Hoffnungen. Unser Fehler liegt nicht darin, dass wir halt gehofft hätten, sondern dass wir einfach uns damit zufrieden gegeben haben, halt auf geringere Dinge zu hoffen. Die sind jetzt nicht schlecht oder böse, sie sind halt einfach nur geringer. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass wir keine irdischen Ziele haben sollten. Da lehrt uns die Bibel auch was anderes, zum Beispiel anhand von Paulus. Paulus hoffte zum Beispiel Timotheus nach Philippi senden zu können. Steht im Philipper 2, Vers 19 und 23. Und Paulus hoffte auch, Timotheus zu besuchen. 1. Timotheus 3, Vers 14. Aber unsere größte Hoffnung muss der Himmel sein und alles, was er verspricht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden halt diese geringeren Hoffnungen zu der antreibenden Kraft in unserem Leben. Und die lassen uns halt leer und enttäuscht zurück. Wenn wir aber unsere Hoffnung halt auf die andere Seite lenken, dann werden unsere kleineren Hoffnungen neu definiert. Sie werden häufig korrigiert und das Wichtigste dabei ist, sie erhalten einen Sinn. Und wenn sich irdische Hoffnungen nicht erfüllen oder unsere Träume wirklich zu Albträumen werden, können wir dennoch sagen, wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. 2. Korinther 4, Vers 9b. Als Winston Churchill Pläne für seine eigene Beerdigung machte, hatte er einen Wunsch. Er wollte gerne im Herzen von London aufgebahrt werden, in der St. Paul's Cathedral. Und er wollte, dass man seinen Sarg unter dieser massiven Kuppel ausstellt. Und es gibt bei dieser Kathedrale so eine Empore, die einmal rings um die Kathedrale halt führt. Und auf jeder Seite sollte ein Trompeter stehen. Und sag ich jetzt mal, wenn der Gottesdienst dann beendet wurde, dann sollte ein Trompeter das Signal zur Nachtruhe spielen und gleich und danach der Trompeter auf der anderen Seite ein Wecksignal ertönen lassen. Ja, Christen, die sich wirklich mit dem Paradies beschäftigen, die leben in der ständigen Hoffnung, Gottes Weckruf zu hören, mit dem wir zu Hause begrüßt werden. Aber wer will überhaupt heute noch den Himmel? Was war bei euch der erste Impuls, der zu eurer Bekehrung führte? Ich denke mal, es geht euch eher so wie mir, dass der Himmel dabei nicht unbedingt die größte Priorität gespielt hat. Es haben eher uns andere Gedanken angetrieben, wie, oh, ich habe aber keine Lust, in der Hölle zu landen. Oder wir haben erkannt, dass wir einen Heiland brauchen, weil wir so in Sünde verstrickt waren. In gewisser Hinsicht war auch die Errettung vielleicht uns die letzte Zuflucht. Und wenn Jesus uns nicht helfen konnte, dann konnte es wirklich keiner tun. In Wirklichkeit haben wir uns so nicht so sehr nach dem Himmel gesehnt, sondern eher danach, dass Jesus für uns ein Stück Himmel und ein Stück Erde neu gestaltet. Einige von uns führten vielleicht eine Leere, die nur Jesus füllen konnte. Vielleicht kanntest du Freunde, die ein zufriedeneres Leben führen, und du wolltest auch diese Zufriedenheit verspüren, die sie in Jesus gefunden haben. Oder vielleicht hast du nach etwas Höherem gesucht, das über deine Existenz hinausgeht. Es muss ein Wesen sein, der alles geschaffen hat. Egal in welcher Gruppe du dich wiedergefunden hast, wir haben alle etwas gemeinsam. Wir sind nicht unbedingt zu Jesus gekommen, weil wir unbedingt daran geglaubt haben, dass es einen Himmel gibt, der auf uns wartet. Einen Himmel, wo Christus und der Vater herrschen und die eine Beziehung zu uns wollen, um die Sehnsucht unseres Herzens zu stillen. Aber es ist jetzt auch egal, mit welchen Gründen wir zu Jesus gekommen sind. Die Hauptsache ist, dass wir zu Jesus gekommen sind. Wichtig dabei ist auch zu verstehen, dass wir zwar vollständig erlöst ist, ne, das Werk Jesu ist vollbracht und es gibt auch nichts mehr, was Jesus für uns tun müsste, aber wir werden das ganze Ausmaß dieser Erlösung erst im Himmel erfahren. Wir spüren ja nach wie vor die Last der Sünde, eine kleine Erkältung oder eine Grippe erinnern uns an Leid, an Tod. Es gibt natürlich weit schlimmere Krankheiten, aber jeder hat mal eine Erkältung gehabt. Aber in der zukünftigen Welt wird die Erlösung wirklich vollends verwirklicht sein. Wir werden dort endlich von den Folgen des Sündenfalls befreit sein. Wir können dort endlich eine ewige, ungehinderte Beziehung zu unserem Gott genießen. Und der Himmel, der ist das Ziel, zu dem uns das Werk Jesu führt. Und er will, dass wir ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Und wir müssen dafür die Realität neu beleben. Viele Menschen, wir sehen es immer wieder in Nachrichten, die sind gezwungen, ihre Heimat aufzugeben, weil ihr Zuhause von Krieg oder von Naturkatastrophe zerstört ist. Und die suchen sich natürlich dann andere Länder, von denen es ja heißt, dass sie es da besser haben, wo sie Hilfe erwarten können. Ich nehme jetzt einfach mal zum Beispiel die USA, wo es immer von heißt, ist das Land der Träume. Dort kannst du alles werden. Dort sind alle gleich. Dort haben alle dieselben Rechte. Die Wirklichkeit ist natürlich ein bisschen anders. Aber für diese Menschen sind solche Länder sicherlich ein Traum, etwas Unerreichbares. Aber wenn sie es doch dorthin geschafft haben, nach monatelanger Reise, dann können sie sicherlich erstmal nicht realisieren, dass sie jetzt sicher sind, dass sie dort eine bessere Zukunft haben. Und genauso ist es bei uns, genauso. Für uns ist der Himmel oftmals genauso unwirklich. Er scheint wie ein ferner Traum zu sein, ein göttliches Disneyland, was irgendwann vielleicht mal auf uns wartet. Oder wenn ich das mal kurz in die Filmwelt gehe, das ist vergleichbar wie zum Beispiel wie ein Auenland oder ein Bruchteil wie bei Herr der Ringe. Oder wie ein magisches Reich, was in einem Kleiderschrank versteckt ist, wie bei Narnia. Also etwas, was wunderschön ist, aber doch unwirklich ist. Ist das schön, wenn es das wirklich geben würde, aber gibt es das wirklich? Es ist so weit weg. Und um in den Himmel wieder in unser Blickfeld zu rücken, müssen wir ihn tiefer in unsere Herzen aufnehmen. Bilder von Himmel gibt es viele. Normalerweise denken wir, wenn wir an den Himmel denken, an Wolken, an Engel, an die Anbetung, an Gottes Gegenwart und unbegrenzte Freude und Frieden. Das ist unser Lieblingsessen, das den ganzen Tag am besten dann gibt. In religiöser Hinsicht, sage ich es mal fromm ausgedrückt, vielleicht stellen wir uns vor, wie wir halt zu Füßen des Paulus sitzen und in allen Feinheiten der Theologie unterrichtet werden, wirklich mal richtig gutes Bibelstudium genießen. Oder wir stellen uns vielleicht vor, wie wir mit Petrus darüber reden, dass man im Himmel andere Gefühle hat. Oder wir verbringen viel Zeit mit alttestamentlichen Heiligen wie Noah, Mose oder David und wir fragen sie nach ihren Kämpfen in schweren Zeiten. Unsere Visionen, die sind ein bisschen unrealistisch, aber die Bibel liefert uns viele Hinweise, wie der Himmel wirklich sein wird. Und eine realistische Sicht von dem Himmel, die ist wirklich wichtig, nämlich damit können wir uns wieder für ihn begeistern. Und dreien seiner Nachfolger schenkte Gott ein genaueres Bild von sich selbst und vom Himmel. Das finden wir in der Bibel. Das ist einmal Jesaja, das ist einmal Paulus und Johannes. Der Prophet Jesaja, der bekam eine Vision von Gott auf den Thron. Das lesen wir in Jesaja 6. Und Jesaja sah Gott so eindrucksvoll und herrlich, dass er direkt ausrief: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Er war so von der Heiligkeit Gottes überwältigt. Der Apostel Paulus wurde bis in den dritten Himmel entrückt. Der erste Himmel ist das, was wir sehen, das Blau, der zweite das Weltall und der dritte Himmel ist dort, wo Gott regiert, wo wir einmal sein werden. Und Paulus wurde dorthin entrückt, in das Paradies. Und er hörte unaussprechliche Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Das könnt ihr in 2. Korinther 12, Vers 2 und 4 nachlesen. Und im letzten Buch der Bibel, das ist die Offenbarung, da sieht Johannes, wie alle Geschöpfe des Universums dem verherrlichen Christus Ehre bringen und die Gemeinde dort Hochzeit feiert. Und Johannes, der schließt wirklich mit einer wunderschönen Beschreibung der Schönheiten des zukünftigen Jerusalems. Und das sind die ersten 5 Verse von Offenbarung 22. Und diese Berichte, die wir in der Bibel haben, die geben uns die Sicherheit, dass der Himmel dort ist, wo Christus regiert, wo er es wirklich als König die angemessene Ehre zuteil wird. Und es ist vor allem ein Ort, wo es keine Sünde gibt. Jetzt meint ihr vielleicht, ja gut und schön, wenn ich mal so eine präzise Vision wie die drei bekommen hätte vom Himmel, dann würde mein Leben auch mehr auf den Himmel ausgerichtet sein. Das ist sicherlich richtig, damit würde es uns allen, sag ich mal, besser gehen. Aber Gott hat uns, sag ich jetzt mal, sein Wort gegeben. Und wir bekommen halt nicht mehr so präzise Visionen direkt vom Himmel. Vielleicht mal Bruchstücke. Wir haben aber sein Wort, wo alles drin steht, was wir wissen müssen. Wir müssen nur nachgucken. Diese drei Gläubigen, die haben unsere Vorstellung geprägt. Und ebenso wie Jesus, der nicht nur aus dem Himmel kam, sondern wieder dorthin zurückgekehrt ist. Er wohnt jetzt da, er wartet auf uns. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass ein wichtiger Teil seines Dienstes von dem Versuch geprägt war, unseren Blick auf der Erde, auf diese neue Heimat zu richten. Aber Gott hat uns einen Schlüssel gegeben, der die Tür öffnet zu einem tieferen Verständnis der Realität des Himmels. Nämlich, wir müssen uns diese Zeitspanne, diese 40 Tage, wo Jesus in seinem neuen Körper auf der Erde war, mal kurz genauer anschauen. In diesem Körper verbrachte nämlich Jesus 40 Tage auf dieser Erde. Das bestätigt uns Apostelgeschichte 1, Vers 3. Und die Gegenwart dieser ewigen Gestalt, die beweist die unwiderlegbare die Realität des Himmels. Und das sollte heute unseren Glauben stärken. Und wenn wir mal wieder ganz bewusst die Stellen lesen, die von der Zeit nach der Auferstehung Jesu handeln, finden wir wirklich wieder viele Gründe, uns über den Himmel und unsere Zukunft dort zu freuen. Wir sehen Jesus im Garten mit Maria sprechen. Maria brauchte nicht mehr zu weinen, weil sie wieder ihren Lehrer wieder hatte. Sie sollte dann schnell die Jünger alarmieren und sagen, dass Jesus auferstanden war. Aber Jesus sagte direkt: Moment mal, ich gehe wieder aber zurück in meine wahre Heimat. Es ist nicht lange, wo ich hier sein werde. Oder wir sehen Jesus, wie er zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus begleitet und wie er sich die Zeit nahm, ihnen das Wort auszulegen, damit sie verstanden, warum er sterben musste. Und Jesus erschien seinen Jüngern in einen verschlossenen Raum. Und 8 Tage später forderte er Thomas auf, seine Wunden zu berühren. Ne? Thomas hat nämlich gezweifelt, Moment mal, Jesus ist auferstanden, ist klar, was habt ihr denn geraucht? Das kann gar nicht sein. Und auf einmal erscheint Jesus und er hatte überall noch seine Kreuzesmale und Jesus sagt, fass mich an, ich bin wirklich da. Und noch später erschien Jesus in sein Herrlichkeitsleib am See von Galiläa. Und er gab dort Petrus und den Jüngern den Auftrag, das Netz auf der rechten Bootsseite auszuwerfen, nachdem sie den ganzen Tag nichts gefangen hatten. Und als sie also auf Jesus hörten, fingen sie mehr, als das Netz fassen konnte. Ja, sein wirklicher Auferstehungsleib, der ist wirklich beeindruckend. Und bei jeder dieser Begebenheiten erschien Jesus halt irgendwie anders. Wir lesen dort irgendwie immer kleine Unterschiede. Aber trotzdem war er immer erkennbar als der Christus, den seine Nachfolger 3 Jahre lang gekannt und geliebt haben. Sie haben Jesus wiedererkannt. Und wir freuen uns zwar über die Menschwerdung von Jesus und seinem Opfer am Kreuz für unsere Sünden, aber dennoch schenken wir, sag ich jetzt mal, seine Rückkehr zur Erde eher wenig Aufmerksamkeit. Aber dieser Aufenthalt in diesem neuen und dennoch realen Körper zeigt uns die Realität der zukünftigen Welt. Und das verdeutlicht damit auch eine wichtige Wahrheit. Die Erlösung ist am Kreuz oder mit seiner Auferstehung nicht abgeschlossen. Sie wird erst dann vollständig verwirklicht, wenn wir bei ihm sind. Und in einem dramatischen Augenblick vor Christus, vor den Blicken seiner verblüfften Jünger in den Himmel auf. Und die Engel haben in Apostelgeschichte 1-11 dann den Aposteln gesagt, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Und das hat die Jünger, sage ich es mal, sehr geprägt. Sie wussten auf einmal, okay, wir werden auch mal reale Personen an einem realen Ort sein. Und das hat die so mitgenommen, sie konnten danach nicht einfach nach Hause gehen in ihren Alltag, sondern sie haben sich erstmal in einen Raum getroffen, wo sie sich immer treffen und haben lange Zeit dort gebetet. Und sie haben dann den Menschen verkündet, das Evangelium verkündet, die auf dem Weg in die Hölle waren. Ungeachtet der Konsequenzen. Und das Neue Testament sagt uns auch, dass wir neue Körper bekommen werden. Johannes versichert uns in 1. Johannes 3, Vers 2, dass wir ihm gleich sein werden, wenn wir ihn so sehen werden, wie er ist. Und Paulus unterstreicht unsere Existenz auf der anderen Seite, indem er schreibt, dass unser irdischer Körper wie ein himmlisches Zelt ist, etwas Vorübergehendes in diesem Leben und dass unser Herrlichkeitsleib von Gott kommt und passend für die Ewigkeit im Himmel ist. Das könnt ihr in 2. Korinther 5, Vers 1-5 nachlesen. Und auch in 1. Korinther 15, könnt ihr euch mal durchlesen, wird auch sehr viel über die Auferstehung gesprochen. Und Paulus sagt dort, dieser neue Körper, der wird anders sein und doch unseren irdischen Körper ähneln. So wie eine Pflanze den ausgesäten Samen ähnelt, aber doch anders ist, wenn sie zur Pflanze wird. Und in den Versen 42-44 stellt Paulus den himmlischen Körper, dem irdischen Körper, sage ich es mal, gegenüber, dass der himmlische Körper ewig existieren wird. Er wird niemals sterben. In diesem Körper werden wir zu Hause leben können. Und gegen Ende des Kapitels, im letzten Abschnitt, sagt Paulus, dass unsere Leiber in einen einzigen Augenblick verwandelt werden und dass der Tod nicht über uns herrschen wird. Und interessant ist halt auch, was wir mit unseren neuen Körpern tun werden. Was konnte Jesus mit seinem Körper tun? Er konnte mit Händen angefasst werden. Thomas hatte ihn angefasst. Maria erkannte im Garten Jesu Stimme. Und Jesu Körper konnte die Grenzen von Materie überwinden. Er konnte einfach in einen verschlossenen Raum erscheinen und einfach so zack wieder verschwinden. Sehr faszinierend. Und Jesus aß mit seinen Jüngern. Er konnte nach wie vor essen. Ja, aber ist es nur fraglich, ob wir in Essen, im Himmel wirklich halt auf Essen angewiesen sein werden. Wäre natürlich schön, macht uns ja alle Freude. Aber wir wissen es halt nicht, ob wir, ich denke mal, es wird dann nicht mehr lebensnotwendig sein. Und es ist wirklich faszinierend, dass die Ewigkeit jetzt schon in uns ist. In Prediger 3, Vers 11 in der Mitte heißt es, dass die Ewigkeit Gott dem Menschen ins Herz gelegt hat. Und es ist unser Privileg, unsere Seele auf diese jenseitige Welt vorzubereiten. Und die Seele von uns, die wird im ewigen Körper, denke ich, auch weiter existieren. Und wird auch sicherstellen, dass wir auf der anderen Seite wiedererkannt werden. Unser Himmel, das ist wirklich unser wirkliches Zuhause. Ein gläubiger Mittelalter drückte es wohl am besten aus. Er sagte, Gott ist zu Hause, wir sind ein weit entfernten Land. Und ihr kennt sicherlich die Redewendung, zu Hause ist dort, wo dein Herz ist. Deswegen sagt ein Cowboy zu der Prärie, das ist mein Zuhause. Oder ein Fußballfan sagt das zu den Stadien, wo seine Lieblingsmannschaft zu Hause ist. Ein Rennfahrer sagt es vielleicht zu den Rennstrecken. Oder vielleicht habt ihr euch mal in einem fremden Ort, obwohl ihr weit weg wart, sagen hören, ich liebe diesen Ort, ich fühle mich hier wie zu Hause, hier könnte ich bleiben, perfekt. Christen, die aber auf dem Weg zum Himmel sind, die sind auf diesem Planeten wirklich heimatlos. Und Christus betrachtete die Erde nie als sein Zuhause. Er war sich bewusst, dass er halt aus dem Himmel gekommen war, aber er war sich die ganze Zeit auch bewusst, das ist mein Zuhause, ich werde dort wieder zurückgehen. Und durch diese Zuversicht konnte er auch ungehindert den Auftrag seines Vaters erfüllen. Und die Jünger, die hatten in gewisser Hinsicht ihre Heimat aufgegeben. Sie hatten ihr Zuhause, ihr Haus aufgegeben, ihre Familie, ihre vertraute Umgebung. Und sie waren bereit, mit Christus zusammen in diese ewige Heimat aufzubrechen. Zuhause ist dort, wo man sich sicher und wohl fühlt und wo man Ruhe genießt. Und Jesus wurde so ein Ort für seine Jünger. Und genau aus diesem Grund waren diese Jünger so beunruhigt, als Jesus ihnen mitteilte, ich werde gehen. Das lesen wir in Johannes 13 und 14. Sie waren außer sich, wie, das kann doch nicht sein. Wir haben jetzt so viel von dir gelernt und jetzt gehst du einfach weg. Aber Jesus sagte ihnen und gleichzeitig auch uns, wie sie nach seinem Weggang leben sollten. Und er gab sich danach auch große Mühe, uns zu versichern, dass er in sein himmlisches Zuhause zurückkehren und dass er dort nicht untätig sein würde. Er würde Wohnungen für uns vorbereiten. Er macht alles für uns schon mal fertig. Johannes 14, 1 bis 6. Und solange die Jünger das glaubten und der Himmel als ihr Zuhause betrachteten, waren sie auch imstande, ihm auf der Erde zu dienen. Und genauso ist es bei uns auch. Der Himmel ist unser wahres Zuhause. Und ich möchte dieses abschließen mit Johannes 17, Vers 24 bis 26. Das ist die letzten Verse von Jesu letzten Gebet, kurz bevor Jesus gefangen genommen wurde und für uns gestorben ist. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, die dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Amen.